Fluide Kirche, willkommen zur 29. Episode. Ist Gott selbst fluide? Prozesstheologie und Ereignisdenken. Was bedeutet die Frage nach der Verflüssigung von Kirche in Bezug auf Gott? Ist Gott etwa in sich selbst fluide? Wandelt sich Gott im Laufe der Zeit? Ist der Faktor Zeit also im innersten Wesen Gottes vorhanden? Befindet sich Gottes Charakter in einer Entwicklung? Mit dieser Episode bewegen wir uns in Bezug auf Fluidität an die äußerste theologische Grenze. An Grenzerfahrungen kann sich unser Horizont erweitern oder wir können in Abgründe stürzen. Das trifft auch auf diese Fragestellung zu. Beginnen wir unsere Reflexion mit zwei scheinbar einfachen Fragen. Erstens, ist dir schon mal aufgefallen, dass im ersten Teil der Bibel an manchen Stellen steht, es gereute Gott? Also, dass sich seine Absichten oder seine Vorgehensweise gewandelt hätten? Weist die Rede von der Reue Gottes auf eine Änderung in Gott selbst hin? Lässt sich Gott zum Guten umstimmen? Abraham und Jona haben solche Erfahrungen gemacht. Man kann dann jedoch kritisch zurückfragen. Ist Gott wankelmütig oder sogar launisch? Ändert er je nach Bedarf seine Meinung? Zweitens. Zu den Kernaussagen des christlichen Glaubens gehört die Botschaft vom Tod Christi am Kreuz. Jesus Christus, die vollkommene Verkörperung Gottes in menschlicher Gestalt, stirbt. Gott ist tot. Das heißt doch, dass seine Zeit zu Ende ging. Aber kann ein ewiger Gott überhaupt sterben? Oder war das Ganze nur ein simulierter Tod, während der eigentliche Gott, der sogenannte Vater im Himmel, davon unbetroffen war und ewig lebt? Wie radikal verzeitlicht muss der Tod Christi in Bezug auf das Wesen Gottes gedacht werden? Was machen solche Fragen mit dir? Mir jedenfalls geht es so, dass ich den Abgrund spüre, in den man mit seinem Glaubensverständnis hineinstürzen kann. Ich kann nachempfinden, dass sich manche Christinnen und Christen bedroht fühlen und diesen Fragen lieber ausweichen. Mein Gedankengang in dieser Episode sieht nun folgendermaßen aus. Zunächst einmal möchte ich grob rekapitulieren, wie sich das Thema Zeit immer tiefer in die Theologie eingegraben hat, bis es letztlich bei Gott selbst angekommen ist. Als zweites beleuchte ich zentrale Aussagen der Prozesstheologie und des Ereignisdenkens. Und zum Schluss möchte ich dir meine Sichtweise darstellen und auf die Frage antworten, was genau ist das Feste und Stabile und was befindet sich permanent in Veränderung? Erstens. Wie die Kategorie Zeit in die Theologie kam. In früheren Episoden habe ich ausführlicher dargestellt, für lange Zeit stellte man sich Gott und Ewigkeit als etwas Zeitloses oder der Zeit Enthobenes vor. Kirche verstand sich als stabiles Abbild dieser gottgegebenen himmlischen Ordnung. Nach der Reformation begann eine Phase, die rückblickend als Neuzeit oder Moderne bezeichnet wurde. Die Vorstellung von etwas Neuem signalisiert, dass Veränderung geschieht, also der Faktor Zeit im Sinne von fortschreitender Zeit ins Spiel kommt. Im 16. Jahrhundert stellte die Kosmologie klar, dass sich die Erde bewegt und wir uns in einem dynamischen Weltall befinden. Das bedeutet, der gesamte Kosmos ist elementar durchdrungen von Zeit. Zeit ist keine bloße Ergänzung zur Materie. Die aufkommende Physik im 17. Jahrhundert erforschte Bewegungen, Kräfte und Kausalitäten. Damals meinte man noch, Ursachen linear erkennen zu können. Heutzutage ist klar, dass viele Prozesse so komplex verschachtelt sind, dass wir es mit einem hyperdynamischen Universum zu tun haben. Das theologische Weltbild einer statisch geordneten Schöpfung kam immer mehr ins Wanken. Im 18. Jahrhundert wurde die Entwicklung der Menschheit als Pädagogik Gottes gedeutet. Gotthold Ephraim Lessing sah in der biblischen Überlieferung göttliche Erziehungsphasen hin zu einem lichtvollen Vernunftsdenken. Im Zuge der Aufklärung verfestigte sich die Vorstellung, dass Gott im Alten Testament noch, wie bei der damaligen Kindererziehung, strenger und strafender auftrat und dann im Neuen Testament immer umgänglicher und gnädiger wurde. Im 19. Jahrhundert breitete sich in Biologie und Abstammungslehre die Idee einer Evolution aus. Eine Entwicklung in unvorstellbar langen Zeitspannen. Dabei kommt dem Faktor Zeit eine enorme Schlüsselstellung zu. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Zeitverläufe im Innern des Menschen erforscht. Der neue Fachbereich der Entwicklungspsychologie gewann an Gewicht. Das menschliche Bewusstsein war nicht einfach gesetzt, sondern formierte und entfaltete sich im Laufe der Zeit und konnte dabei beeinflusst und verändert werden. Gleichzeitig wandelte sich das physikalische Weltbild dramatisch. Sowohl in Astro- als auch in Atomphysik vertiefte sich das Wissen um die Verschränkung von Raum und Zeit. Damit waren der Kosmos als Außenwelt und unser Menschsein als Innenwelt hochdynamisch geworden. Wenn Theologie nicht vollständig abgehängt sein wollte, musste sie lernen, mit diesen neuen Fachdisziplinen im Gespräch zu sein. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse mussten theologisch verarbeitet werden. Parallel zu diesen Entwicklungen wurden die Texte der Bibel intensiver erforscht. Sie wurden immer stärker historisch gelesen, das heißt als Glaubenszeugnisse der damaligen Zeit. Texte, die in einem konkreten Kontext, ihrem Sitz im Leben, interpretiert werden mussten. Sowohl der zeitliche Abstand als auch die zeitliche Wirkungsgeschichte mussten bei der Auslegung berücksichtigt werden. Damit wurde Wahrheit situationsbezogen. Sie wurde zu einer kontextuellen Perspektive. Aus der einen Wahrheit wurden vielfältige Wahrheiten. Es entstand ein multiples Wahrheitsverständnis, bei dem die Komplexität von Deutungsprozessen berücksichtigt wurde. Im Rahmen der Bibelforschung kam der irdische Mensch, Jesus von Nazareth, immer mehr in den Blick. Das Themenfeld der Inkarnation Gottes, also der Einwohnung Gottes in Menschengestalt, wurde immer bedeutsamer. An dieser Stelle erneut eine kleine Testfrage. Ab wann wusste Jesus, dass er der Sohn Gottes war? Schon als Kind? Oder erst bei seiner Taufe? Konnte der Mensch Jesus als Verkörperung des allwissenden Gottes bereits alles vorhersehen? Wusste er, als er Judas zu seinem Jünger berief, dass dieser ihn später verraten würde? Hat er ihn möglicherweise sogar gerade deswegen auserwählt, damit er ihn später verraten kann? Wenn ja, wäre dieses ein ziemlich zynisches Jesusbild, oder? Spannend ist deswegen, dass am Anfang des Lukas-Evangeliums über den 12-jährigen Jesus ausgesagt wird, 2,52, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Offenbar befand sich Jesus in einem Lern- und Entwicklungsprozess. Ist diese zeitliche Dynamik auf Jesus beschränkt oder gilt sie für Gott allgemein? Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die sogenannte Metaphysik immer mehr in Frage gestellt. Gemeint ist die Vorstellung von einer ewigen, zeitlosen Parallelwelt, in der es eine unverrückbar stabile Wahrheit gibt. In Kurzform, der Himmel wurde quasi abgeschafft. Jedenfalls derjenige Himmel, wie man ihn sich im Mittelalter vorstellte. Von nun an galt, wir leben in nur einer Welt. Sie ist nicht in zwei Zonen gespalten. Und diese eine Welt wird transformiert in Gottes neue Welt. Gottes neue Welt wird dabei nicht mehr räumlich parallel, sondern zeitlich vorausgedacht. Wenn im 21. Jahrhundert nun doch wieder von einer himmlischen Realität gesprochen werden kann, dann geht es eher um eine Durchdringung des Sichtbaren mit göttlicher Energie. Es geht um die Tiefe des Lebens inmitten dieser einen Welt. Alles aber behält einen zeitlich dynamischen Charakter. Zweitens, Prozesstheologie und Ereignisdenken. Das sind zwei Themenfelder, die nicht unmittelbar zusammengehören. In beiden kommt aber zum Ausdruck, wie Gott zeitlicher gedacht werden kann. Prozesstheologie ist ein weites Feld. Sie hat sich am Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt und ist besonders im nordamerikanischen Raum beheimatet. Auslösende Denker sind der Philosoph und Mathematiker Alfred North Whitehead und der Religionsphilosoph Charles Hartshorn. Eine sehr gute Einführung ist das 2013 ins Deutsche übersetzte Buch von Catherine Keller mit dem Titel »Über das Geheimnis – Gott erkennen im Werden der Welt«. Spannend ebenso die jüdische Perspektive auf diese Thematik. Das 2017 erschienene Buch von Bradley Shavit Arzen trägt den Titel »Das dynamische Universum – Transzendenz und Wissenschaft«. Bei Prozesstheologie geht es darum, Gott nicht fernab von der Welt zu denken, sondern als permanent involviert. Das deistische Weltbild, bei dem der Schöpfer nach der Schöpfung nur noch aus kosmischer Entfernung teilnahmslos auf die Erde blickt, wird abgelehnt. Stattdessen wird Gottes Wirken als ununterbrochene Kreativität inmitten der immer noch andauernden Schöpfung gedacht. Alles befindet sich im Prozess, ja mehr noch, Gott selbst ist dieser kreative Prozess, den wir als schöpferische Entwicklung wahrnehmen. Anders formuliert, wir befinden uns in einer spirituell-materiellen Koevolution. Gott ist demnach eine dynamische Realität, die verflochten ist mit dem, was wir die Welt nennen. Es ist ein wechselseitiges Verhältnis im Fluss der Zeit. Zentral dabei ist der Gedanke der Kreativität und Selbstentfaltung Gottes. Noch zugespitzter formuliert, die Welt ist der sich entwickelnde, sichtbare Körper Gottes. Wenn ich es allerdings so formuliere, läuft man sofort Gefahr, die Welt mit Gott gleichzusetzen. Das wäre dann Pantheismus und ist nicht beabsichtigt. Treffender wird von Panentheismus gesprochen, also dass Gott vollständig inmitten der Welt wirkt, ohne mit ihr identisch zu sein. Man könnte auch sagen, Gott ist die kreative Tiefendimension und Antriebsenergie für zukunftsweisende Prozesse. Die Stärken dieser Sichtweise liegen auf der Hand. Prozesstheologie ist wesentlich kompatibler mit der modernen Weltsicht der Relativitätstheorie und Quantenphysik, als es klassische theologische Ansätze sind. Sie hilft uns zu verstehen, dass Gottes Energie in jedem atomaren Teilchen und in jeder Faser des Lebens präsent ist. Sie betont, dass alles, was wir erleben, miteinander in Beziehung steht, dass wir also in einer komplex-relationalen Welt leben. Zusätzlich bezieht sie den Menschen stärker mit ein. In der Prozesstheologie hängt es nicht nur von Gott, sondern auch von der Beteiligung der Menschen ab, ob sich Umstände zum Guten entwickeln. Wir als Geschöpfe haben eine aktivere Rolle in der Gestaltung der Welt. Umgekehrt gibt es aber auch berechtigte Anfragen an diese theologische Sichtweise. Bereits 1981 hat Michael Welker in seiner Habilitationsschrift mit dem Titel »Universalität Gottes und Relativität der Welt« darauf hingewiesen, dass Prozesstheologie weniger Gott selbst, sondern eher die dynamische Wirklichkeit des Himmels beschreibt. Himmel eben nicht als räumlich entfernte Parallelwelt, sondern als spirituelle Tiefendimension des Seins. Springen wir mit diesen Überlegungen zum Ereignisdenken. Einer der bedeutendsten Vertreter ist der Philosoph und Theologe John David Caputo. Genauso wie bei der Prozesstheologie geht es auch beim Ereignisdenken darum, unsere Wirklichkeit nicht substanzhaft inmitten eines statischen Raumes zu denken. Allerdings versteht die Ereignistheologie Zeit nicht als kontinuierlichen Fluss, sondern eher als lose Verkettung von punktuellen Ereignissen. Radikal verstanden wird sich Gott nicht mehr als stabiles Subjekt, sondern als immer neues Ereignis gedacht. Das klingt zunächst einmal verwirrend. Gemeint ist, Alles, was wir von Gott wahrnehmen, ist immer nur ein konkretes Geschehen, ein Ereignis. Gott ist nicht an sich da, sondern ereignet sich. Alles andere ist abstrakte Spekulation. Eine Theologie, die vom Ereignis her denkt, betont, dass Gottes Gegenwart flüchtig und unverfügbar ist. Gott lässt sich nicht fromm vereinnahmen. Er ist überraschend da und zugleich entzieht er sich. Deswegen laufen all unsere Vorstellungen von einem zeitlosen, göttlichen Sein ins Leere. Die ereignisbasierte, sogenannte schwache Theologie will dafür sensibilisieren, dass Metaphysik häufig nur dazu diente, Gott handhabbar und vorstellbar zu machen. Und dass diese Vorstellung von Mächtigen dazu missbraucht wurden, ihre Macht weiter zu festigen. Sowohl bei Prozesstheologie als auch beim Ereignisdenken wird der Faktor Zeit direkt in Gott verankert. Gut daran ist, dass Gott nicht distanziert gedacht wird, sondern als unmittelbar beteiligt gilt. Gut auch, dass die Welt, in der wir leben, von Grund auf dynamisch und relational wahrgenommen wird. Und dass Menschen Mitschöpfer in diesem kreativen Prozess sind. Gut, dass diese Art von Theologie eine demütigere Form von Kirche hervorbringt. Das Heilige ist nicht verfügbar und kann auch nicht von Menschen verwaltet werden. In solch einer zeitsensiblen Ereignisdynamik kann Kirche keine Raumdominanz ausbilden. Allerdings empfinde ich an manchen Stellen auch ein gewisses Unbehagen. Das betrifft insbesondere drei Punkte. Erstens, die Personalität Gottes geht verloren. Klar ist, dass man Gottes Personhaftigkeit nicht zu statisch denken sollte. Auch die sogenannte Dreieinigkeit ist nicht als räumliches Dreieck zu verstehen. Viel spannender ist die Vorstellung eines verflochtenen göttlichen Tanzes. In der östlichen Tradition wird dieses mit dem Begriff Perichorese bezeichnet. Die drei Personen werden als ineinander verschränkte Erscheinungsweisen des einen Gottes gedacht. Gott ist also in sich selbst beziehungsdynamisch. Schwierig wird es aus meiner Sicht immer dann, wenn Gott nicht mehr als ein Du, sondern als ein Es erlebt wird. Die jüdische Tradition betont jedoch, dass Gott als ein ganz anderer uns ein Gegenüber ist. Das scheint mir unaufgebbar zu sein. Zweitens, mit dem Verlust der Personalität geht auch die Komponente der Kommunikation verloren. Prozesstheologie betont die Relationalität unserer Wirklichkeit. Alles ist aufeinander bezogen und bedingt einander. Zu wem aber trete ich in Beziehung, wenn Gott selbst dieser kreative Prozess ist? Es gibt kein Gespräch oder Dialog. Damit wird die gesamte Thematik des Betens hinfällig. Möglich ist noch ein Staunen und eine dankbare Grundhaltung gegenüber dem Leben. Möglich ist auch ein meditatives Sich-Hineinversenken ins Göttliche. Aber Beten als beidseitige Kommunikation mit dem göttlichen Du ist inhaltslos geworden. Und drittens, wenn das göttliche Prozessgeschehen zu offen gedacht wird, weckt es wenig Hoffnung auf Gottes kommendes Friedensreich. Es wird zwar durchaus betont, dass Gottes Wirken in guten Impulsen für die Entwicklungsdynamik besteht, die Richtung zum Guten ist aber nicht zwingend. Mir jedoch scheint es unaufgebbar zu sein, dass das von Gott gesetzte heilsame Ende der Geschichte bereits feststeht. Niemand wird Gott aufhalten, sein Friedensreich aufzurichten. Damit ist keineswegs eine detaillierte Vorherbestimmung gemeint. Es gibt für uns Menschen noch ausreichend Möglichkeiten, sich positiv zu beteiligen oder diesen Prozess zu sabotieren. Eine solche Zeitdynamik beinhaltet jedoch, dass Gott inmitten aller überraschenden Ereignisse und trotz aller Widrigkeiten seine Absichten zum Ziel führen wird. Und damit bin ich bei meinem dritten Abschnitt. Was ist denn nun bei Gott stabil und was wandelt sich? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, alles als ein Beziehungsgeschehen zu denken, eine Beziehung zwischen Gott, Welt und Mensch. Das bedeutet, das Stabile ist Gottes Beziehungstreue. Treue beinhaltet Verlässlichkeit, Zugewandtheit und Wohlwollen. In früheren Episoden habe ich vom mitwandernden Felsen und von den hebräischen Begriffen Chesed und Emet, Gnade und Wahrheit, gesprochen. Gottes Stabilität ist also nicht als Unbeweglichkeit zu denken. Sie ist nicht stabil im Sinne einer stillstehenden Zeitlosigkeit, sondern seine Stabilität erweist sich gerade inmitten der Zeit. Häufig wird in diesem Zusammenhang von seiner Bundestreue gesprochen, aber auch dieser Begriff klingt schon wieder zu statisch. Ein besseres Bild ist eine Quelle. Gott sprudelt uns unermüdlich entgegen. Es geschieht immer neu, eine beständig aktualisierte Zuwendung. In diesem Sinne ist Gott verlässlich. Das Stabile ist also Gottes Beziehungsinteresse und seine Zugewandtheit zu uns Menschen und zur ganzen Schöpfung. Und nun das Veränderliche. Alles, was sich wandelt, ist die Art der Beziehung. Das Beziehungsinteresse ist stabil, aber die Beziehung selbst zur Schöpfung und zu uns Menschen ist im Wandel. Und das beinhaltet eine Reihe von Aspekten. Gottes Zeitlichkeit ist seine Bewegung auf uns zu. Er tritt aus seiner inneren Beziehungsdynamik heraus und sucht Kontakt zu seinen Geschöpfen. Dieses ist ein Prozess der Selbstoffenbarung inmitten der Zeit. Ein Prozess, der von diversen Missverständnissen gezeichnet ist. Menschen versuchen, Gottes Signale zu deuten. Ihre Bilder von Gott wandeln sich. Es kommt zu Verwechslung und Verzerrung. Gott selbst nimmt immer neue Anläufe der Kommunikation. Es ist ein variantenreicher, beidseitiger Lernweg. In Jesus leuchtet Gottes Versuch einer Kontaktaufnahme am hellsten. Gleichzeitig arbeitet sich an Jesus alle menschliche Bosheit ab. Danach wird der Radius hin zu den Heiden erweitert. Noch mehr Missverständnisse über das Göttliche, noch mehr Klärungsprozesse werden nötig. Die Art der Kommunikation wandelt sich. Sprache moduliert und muss in den Übersetzungen ständig nachjustiert werden. Es ist eine jahrhundertelange kommunikative Konflikt- und Versöhnungsgeschichte. Klar wird, Wahrheit lässt sich nicht abstrakt besitzen, sondern ist ein Beziehungskontakt zum göttlichen Du. Es ist die Freude, gefunden zu werden. Alles geschieht in der Zeit. Gottes Begegnung geschehen inmitten des Zeitlichen. Deswegen ist jede Begegnung anders. Deswegen ist Glaube biografisch. Deswegen kann man Gott nicht festhalten, sondern sich nur auf seinen Weg, also seinen Prozess und seine Ereignisse einlassen. Das Fluide, der Flow, der Stream ist ein spirituelles Begegnungsgeschehen im Fluss der Zeit. Immer neue Perspektiven und Kontexte, immer neue Impulse und Signale, ein immer neues Hinhorchen und tätig werden, ein tägliches Beteiligtwerden in der großen Geschichte Gottes. Das Stabile ist kein Gebäude, keine kirchliche Hierarchie, kein Ritus, kein Bekenntnis und keine Tradition. Das Stabile ist allein die Zusage von Gottes Treue in Christus. Darin verankert sich alles, was es wert ist, christlicher Glaube genannt zu werden. Damit kommen wir zurück zu unseren Reflexionen über fluide Kirche. Es ist verhängnisvoll, wenn Kirche eine Form von Stabilität und Sicherheit erzeugen oder vorspielen will, die Gott in dieser Weise gar nicht beabsichtigt hat. Gottes Geist wirbt darum, dass wir uns als christliche Gemeinschaften im Vertrauen auf Christus flexibilisieren, uns gewissermaßen auf geistliche Lockerungsübungen einlassen. Sein Ziel ist, dass wir mit ihm auf dem Weg sind, ihm täglich vertrauen, auf seine Impulse horchen und, wenn wir hingehorcht haben, daraufhin tätig zu werden. Alles ist ein Geschehen in der Zeit. Jeder Tag ist neu und anders. Jede Art von Ereignis ist eine Gelegenheit, die Gottesbeziehung zu vertiefen. Es ist ein lebenslanger, dynamischer Lern- und Wandlungsprozess. Das zu ermöglichen und abzubilden, ist die Aufgabe einer christlichen Gemeinschaft. Eine fluide Kirche ist ein zeitdynamischer Beziehungsraum mit Gott und miteinander. Und alles inmitten der Welt. Genau das wird uns weiterführen zur Thematik der Diaspora, kleine Weggemeinschaften in der Zerstreuung, Gemeinschaften, die in dieser Welt entortet sind und ganz in der Zeit leben. Möglicherweise könnte so die Zukunft von Kirche in unserem Kulturraum aussehen. Wer weiß. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.